50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migros.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist unser Persönlich-Com-Podcast. Wie jede Woche grosse Ehe, grosse Freude. Er wohnt gerade in der Nachbarschaft. Martin Spielmann hat sich ein bisschen ziert, am Anfang hierher zu kommen, weil er gesagt hat, wir müssen zuerst ein bisschen aufbauen, oder?
Nein, ich will den richtigen Zeitpunkt abwarten. Also wenn ich im Januar schon gekommen wäre, dann nachher hätte das zu den 50 Jahren eigentlich nicht so viel Sinn gemacht.
Eben, ich hatte dich ja immer gesehen an der Haltestelle und habe gesagt, Martin, jetzt musst du kommen. Er sagt, wir warten
noch. Ja, und ich habe gewusst, dass ich irgendetwas so muss da kommentieren vor 50 Jahren ADC für nachher in 20 Minuten. Und dann habe ich gefunden, vom Timing her, tue ich mir das jetzt ein bisschen aufsparen.
Eben, das Timing ist ja sehr wichtig in der Werbung. Das ist etwas im richtigen Moment kommt, oder?
Absolut, absolut. Das ist einer der Faktoren, der wahrscheinlich gute Werbung ausmacht. Das ist der richtige Zeitpunkt für Wünsche. Das heisst, aktuell bleiben können, auf aktuelle Ereignisse eingehen. Wie zum Beispiel damals die Anzeige von Postraub bei Frau Münster, wo am nächsten Tag die Anzeige erschienen worden ist. Liebe Posträuber, hätten Sie den Mazda so und so mitgenommen, hätten die ganzen 80 Millionen Platz gehabt drin.
Jawohl, das war 1997, der Postraub. Ich glaube, die Lady Di ist in diesem Jahr gestorben, mag mich noch gut erinnern. Ist eine unsterbliche Werbung, ist einer von den Mythen von der Schweizer Werbung, oder?
Ja, ich glaube, der, der es erlebt hat damals, für den ist es wahrscheinlich etwas, was in Erinnerung bleibt. Aber es ist natürlich, man muss schon wissen, was da damals passiert ist. Und darum werden die jetzt im Nachhinein, ist ein bisschen zum Teil bei gewissen Arbeiten unfair, weil man halt nicht mehr weiss, was das Umfeld da war und wie die Leute gedacht und gefühlt haben in dieser Zeit, ausser man hat selber miterlebt. Und darum, ich verzeih jedem Jungen, der mit gewissen Sachen in dieser Auswahl nichts anfangen kann, weil er halt in einer anderen Zeit das erlebt hat.
Also wir müssen vielleicht noch aufklären, wir reden von einer Auswahl. Der ADC hat dir gesagt, als du hast glaube 1978 den ersten Würfel gewonnen, unmittelbar zwei Jahre nach der Gründung. Oder?
Ja, zwei, drei Jahre nach der Gründung. Ich habe zwar nicht gewusst, was der ADC ist. Aber
du bist nicht Mitglied dort, oder?
Nein, gar nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt. Und eingeschickt hat der Arbeiter Ernst Wirz damals, der das fotografiert hat. Und dann nachher ist irgendwann gekommen, oh, du, habt ihr da einen Würfel gewonnen und so.
Also das war ein grossartiger Einstieg in die ganze Branche. Der letzte hast du, glaube ich, gewonnen 45 Jahre später, oder?
Ja, ich glaube, das ist etwa für, glaube ich, 2003. Es war in Zusammenarbeit mit dem Serviceplan für die Antiquariatsmesse in Zürich, die Buchantiquariatsmesse in Zürich.
Also ADC 50 Jahre, du hast 45 Jahre lang da Würfel gewonnen. Das zeigt ja, welche Koryphäe, dass du in der Schweizer Werbegeschichte bist. Und der ADC hat dir jetzt den Auftrag gegeben, in Zusammenarbeit mit 20 Minuten die besten Kampagnen der letzten 50 Jahre, letzten 5 Jahrzehnte auszuwählen. Wie geht man an so eine Arbeit an?
Ja, eigentlich dank der vielen ADC-Bücher, die noch bei mir die heim sind, ist eine rechte zeitintensive Sache gewesen, die alle durchblättern und schauen, was ist in diesen Jahren erschienen. Einerseits war das Kriterium gewesen, dass es irgendwo wirklich entweder Gold oder Silber gewonnen hat, also zu den absolut besten Arbeiten gehört hat von jedem Jahr. Dann ist das dazu gekommen, dass es aber auch muss Werbung sein, wo Popularität erreicht hat, wo populär geworden ist, wo die Leute darüber geredet haben, wo die Leute geliebt haben. Also Werbung, die unterhaltet, wo die Leute irgendwo belohnt hat dafür, dass sie die 30 Sekunden vor dem Fernsehen Werbung aushalten. Also Werbung, die man gerne gesehen hat. Und das ist heute immer noch das beste Kriterium, finde ich, für gut oder schlecht. Wenn man es wieder anschauen will, wieder gesehen haben, dann ist es wahrscheinlich nicht so schlecht.
Also, ich würde noch sagen, ist hochinteressant. Man kann es auf 20minuten.ch das verfolgen, gibt dann einen Wettbewerb. Man tut dann auch die erfolgreichste Werbung, also ist natürlich immer ein bisschen subjektiv, von den letzten 5 Jahrzehnten bestimmen. Das Publikum macht das, für die ist ja die Werbung auch am Schluss auch gemacht. Wenn du jetzt so unterscheidest über die einzelnen Jahrzehnte, du hast eine Aufteilung gemacht, was hat sich denn vor allem geändert in der Werbung?
Ja, ich finde, es hat sich eigentlich erstaunlich wenig geändert. Es ist Voraussetzung für gut, ist immer noch eine gute Idee haben. Es muss mit dem Produkt irgendwo übereinstimmen, respektive mit dem Markenkern weiter transportieren. Positionierung muss stimmen und es muss überraschend sein. Und ja, ich glaube, das gilt durch alle 5 Jahrzehnte durch. Vieles ist natürlich gemacht worden. In dem Sinn kann man gewisse Ideen, die man hat, heute manchmal nicht bringen, weil es sie halt schon vor 20 Jahren gegeben hat. Aber es gelingt immer wieder, in jedem Jahrzehnt wieder neue Sachen rauszubringen, tolle Sachen, Geschichten, die genau diese Kriterien erfüllen.
Aber es hat ja immer wieder Werbung gegeben, die kopiert war von einer anderen Werbung.
Genau.
Ja, das hat es ja früher noch schon gegeben, oder?
Das hat es immer gegeben, aber es muss kopieren, heisst nicht kopieren, dass man eine Idee einfach nimmt und ein bisschen verändert, sondern eine Kopie ist dann legitim, wenn sie wirklich viel, viel besser ist als das, wo irgendwie Grundidee herstammt.
Gibt es also ein Beispiel gerade konkret?
Oder? Ja, das fällt mir jetzt im Moment konkret gerade aus dem Stegreif aus Käse. Aber in Cannes hat man das etwa die, dass man irgendwo etwas sieht und sagt, ja, das habe ich so etwas Ähnliches habe ich schon gesehen, aber es haut einem um und man findet es grossartig.
Also, wenn wir nochmal zurückschauen, die erste Staffel war dann 1976 bis 1986 und dann ist es 86 bis 96. Ist denn früher noch, wenn man es jetzt einfach oberflächlich sagt, ist früher noch die Werbung besser gewesen?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Werbung ist weder besser noch schlechter gewesen. Sie ist, hat immer mit der Zeit zu tun. Es ist immer ein Spiegelbild von der Gesellschaft zu dieser Zeit. Nimmt die Themen auf und probiert überraschend mit dem Publikum zu kommunizieren. Und ich glaube, das gilt heute genauso wie im ersten Jahrzehnt.
Aber ist sie frecher gewesen früher noch?
Ich glaube, frecher in dem Sinn, dass man eher hätte können ein Tabu brechen. Weil heute gibt's nicht mehr so viele Tabus. Es gibt heute schlechten Geschmack, aber das ist, finde ich, hat nichts mit Tabu brechen zu tun. Man kann etwas so schlimm machen, dass man es nicht anschauen kann. Aber das hat's auch schon immer gegeben. Aber das ist nicht ein Tabu brechen. Ein Tabu brechen ist zum Beispiel das Plakat für Rifle Jeans, wo man,
von
Peter Marti, wo man das erste Mal so ein Foodie gesehen hat, so auf einem Plakat. Und dann ist das für die Schweiz damals, für, sagen wir, die Brüde Schweiz, ist das etwas gewesen, wo man gefunden hat, dass, ja, das ist wirklich etwas, jetzt ein Tabubruch, so.
Also, wochenlang hat man darüber berichtet,
Kantone wo das verboten war, das Plakat. Also, man muss sich das mal vorstellen. Das Plakat, wo es, und es geht immerhin, es geht um Jeans. Und Jeans, kann man sagen, ist gleichgestellt mit Mode. Mode hat immer ein bisschen mit Erotik zu tun gehabt und hat auch heute noch mit dem zu tun. Und von dem her ist ja nichts verrückt gewesen, überhaupt nicht. Es ist etwas völlig Harmloses gewesen, aber es hat damals einen grossen Wirbel ausgelöst.
Und Jean-René Format hast du herausgefunden?
Ja,
der geht noch
ja,
die Headline
ja, dran. Ja, ich möchte ihm dazu gratulieren, nicht zu der Headline, aber zu der Arbeit, die da damals wirklich an der Plakatwand Aufsehen erregt hat.
Also jetzt reden wir schnell, 50 Jahre ADC, grosses Jubiläum, du bist eigentlich der Master, der jetzt da den ideologischen Grundbau bestimmt, weil es wirklich die grossen Arbeiten gewesen sind, obwohl du jetzt das auch ein bisschen ausgewählt hast. Was sind für dich jetzt die absoluten Top-Werbungen in den letzten 50 Jahren?
Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten, und zwar in dem Sinn, weil die Auswahl, die ich jetzt getroffen habe, da geht es eigentlich um Popularität, um Gefallen, um lustig finden, um es gerne wieder zu sehen. Ist das zugleich auch die beste Werbung, die es gibt? Bin ich nicht ganz sicher, weil die beste Werbung, die es gibt, ist die, die eigentlich jede Zielgruppe maßgeschneidert trifft und nicht eigentlich den allgemeinen Geschmack unbedingt muss abdecken.
Aber dann wäre heute mit Algorithmen wäre das viel einfacher, oder?
Ja, man macht das natürlich schon immer so, dass man sagt, okay, für ein kleines Budget für ein Spezialsegment, das tut man schon seit eh und je medial gesteuert bearbeiten, das ist klar.
Also, und wenn wir jetzt die grossen Klassiker haben, du hast auch einige gemacht von denen. Wenn wir einfach noch schauen, was sind so große Werbungen gewesen? Mörgel Josic ist sicher ein Klassiker gewesen, den du aufgelistet hast.
Das sind, der gehört jetzt auch wieder in die Geschichte hinein von ein gutes Timing damals. Diskussion hat dort stattgefunden zwischen den Politikern und dann bringt man die zwei berühmten Kontrahenten dazu, auf einer Foto gemeinsam zu erscheinen. Das ist ein gutes Timing gewesen. Das ist wieder da. Also genauso wie zum Beispiel für Bank Coop, der Ed Fagan, wo gefragt worden ist, ob er die Bank kenne, Bank Coop, und er sagt, never heard of it. Auch das war ein gutes Timing.
Das war die ganze Debatte, Nazi-Gold natürlich.
Genau.
Von UF Land sind die beiden Kampagnen.
Genau, ja. Und aber wenn ich jetzt die ganz, sagen wir, die in den letzten Jahren zurückschauen, es sind schon die Kampagnen, wo, sagen wir, mit dem Kern von der Marke verbunden sind, sehr intensiv verbunden sind und über Jahre immer wieder, eigentlich mit dem Gleichen gespielt haben. Also wenn ich jetzt, zum Beispiel, beim Appenzeller die drei, Figuren nehmen und die kommen über Jahr und Jahr und Jahr immer wieder, dann finde ich, ist das etwas, was dazu beiträgt, dass die Kampagne in allen Köpfen ist, von allen Leuten.
Mhm. Und auch etwas Zeitloses.
Etwas Zeitloses über, das ist genau das. Und das finde ich, ist im Ganzen, zeichnet eine ganz grosse Kampagne aus. Und sagen wir jetzt die Schadenskizze von der Mobiliar. Aber es gibt einen Haufen Beispiel, wo, wenn man etwas über eine gewisse Zeit durchzieht und es einem immer wieder gleich klingt zu überraschen, dann nachher ist das eigentlich eine tolle Geschichte.
Also,
ich denke jetzt auch zum Beispiel, Wotz, leisten Sie sich eine eigene Meinung. Wenn es einem immer wieder
gemacht habe, ich bin mal
wenn es einem immer wieder klingt, dass auf eine andere, erfrischende Art zu erzählen, dann nachher ist das auch ein Weg. Also es muss nicht immer genau der gleiche Mechanismus sein, aber es muss der gleiche Inhalt, die gleiche Kernbotschaft sein.
Darum muss ich sagen, der Marketingchef, der wechselt, muss manchmal den Mut haben, dass er sagt, wir bleiben bei dieser alten Kampagne.
Ja, was ja eigentlich...
Das ist ja immer die Schwierigkeit auch für die Agentur.
Was eigentlich im Grunde genommen für ihn eine tolle Geschichte ist. Und für die Agentur ist es eigentlich auch keine schlechte Geschichte, weil man hat dann gewisse Parameter und in diesen Parametern muss man einfach noch bessere Sachen machen als die Vorgängeragentur. Das ist leider nicht immer der Fall, aber ja...
Also, du bist praktisch von Anfang an dabei gewesen beim ADC. Wir haben dann ins Fest in die Vergangenheit gehen, aber wir müssen es ja manchmal gleich. Es ist ein sehr schönes Jubiläum, das jetzt gefeiert wird. In einem kurzen Satz, was hat sich jetzt am meisten geändert? Wenn man jetzt von früher noch vergleicht zu heute.
Beim ADC?
Nein, nicht beim ADC. Ja, beim ADC vielleicht auch, aber einfach beim Werbeberuf.
Ich glaube, er ist anspruchsvoller geworden. Man hat früher ein Briefing gehabt. Also ganz kurz. Und hat aber gesagt, ja, ich brauche jetzt 2 Monate Zeit, bis ich da eine Idee habe. Und der Kunde hat genickt und gefunden, ja, gut, ich begreife das.
Und er hat auch zahlt dafür.
Und er hat auch zahlt dafür. Und heute ist das natürlich schon eine ganz andere Geschichte. Mhm. Also ich glaube, heute ist es sehr anspruchsvoll geworden. Aber es heisst nicht, dass es früher einfacher war. Im Sinn von, die Schwierigkeit ist, das Kind zu gebären, das heisst, die gute Idee zu gebären und das richtig zu machen. Und heute hat man viele Möglichkeiten dazu.
Eben KI, oder?
Das ist ja. Hilfsmittel. Ja. Aber ich glaube, all diese Hilfsmittel ersetzen eben nicht das Zusammensitzen in einer Gruppe von möglichst verschiedenen, diversen Personen und Ansichten und dort probieren, etwas Neues zu kreieren, wo bis jetzt noch nicht da gewesen ist.
Ist das ein Prinzip Hoffnung?
Ja, wie soll ich dem sagen? Nein, ich glaube, es ist so. Mhm. Es wird so werden. Ich glaube, es braucht der Mensch immer dazu.
Du hast vorhin etwas Interessantes gesagt im Vorgespräch. Du hast, glaube ich, mal in Mexiko Aufnahmen gemacht von einem Feld, wo irgendein Flüger drüber gegangen ist.
Das ist mal für Swissair, haben wir mal einen Film gemacht und dort ist gesehen, dass sich die Sonnenblume eigentlich richtet nach dem Flugzeug, wo von der Swissair Road oben durchfliegt. Heisst, die Sonnenblumen müssen sich, drehen, ihre Köpfe drehen und dem Flüger nachschauen. Ist klar, die Flüger tut man rein kopieren, aber die Sonnenblumen muss man filmen, so, dass man die Bewegung drin hat. In der Schweiz hat es, hier im Herbst, Winter, keine Sonnenblumen gegeben. Also sind wir nach Mexiko gegangen. Und dort, das Sonnenblumenfeld ist gecastet worden. Und wir sind jetzt her. Und die Sonnenblumen haben sich einfach nicht bewegt. Und sie sind offen gewesen, aber sie haben sich nicht bewegt. Und das ist, was machen wir denn? Wir haben dann, die Idee gehabt und das Glück gehabt, dass es funktioniert hat. Und zwar sind etwa 50 Mexikaner in dem Sonnenblumenfeld inne, haben sich versteckt. Die Sonnenblumen alle unten abgeschnitten und dann auf Achtung, fertig, los, alle gleich langsam drehen von links nach rechts. Und es hat funktioniert, aber heute wäre das natürlich easy, da wird man irgendwo der KI den Auftrag geben, wir sollen das kreieren.
Ja, das ist eigentlich schon wahnsinnig, was da passiert ist.
Ja. Es ist sicher spannend gewesen,
eben ist man mal auf Mexiko, oder?
Eine nervlich angespannte Geschichte ist das gewesen, so Filmdrehs, weil man muss immer, auf Mexiko gehabt. Man muss sich vorstellen, man kommt heim aus Mexiko und hat nichts. Also das ist dann auch nicht sehr gut.
Jawohl, also ganz eine andere Zeit. Also jetzt fangen wir mal an. Du bist aufgewachsen im Säuliant, ja?
Ja, bei Hedingen.
Bei Hedingen, ja. Die Eltern sind, glaube ich, Bauern, oder?
Ja, sie hatten einen Bauernhof gehabt und ist abgelegen gewesen. Wunderbar. Rund um den Wald, Sicht in die Berge, aber eben abgelegen und es war ein weiter Schulweg gewesen. Und darum ist dann gleich mal auch die Sehnsucht gekommen, nach der Stadt.
Aber dein Vater hat nie gesagt, du bist auch Bauer, oder?
Nein, die Frage hat sich nicht gestellt. Ich habe drei Brüder gehabt. Der älteste ist der, der den Bauernhof
übernimmt. Eben, mehr bin ich.
Und das ist dann ist bei uns auch so der Fall gewesen.
Aber wie bist denn du eigentlich auf die Werbung gekommen, auf Grafik?
Ich bin in der Schule relativ faul gewesen, aber habe entdeckt, dass ich irgendwie zeichnen kann. Und meine Grossmutter, die hat gemalt und zeichnet. Und irgendwo habe ich von dort her, das Talent gehabt. Also Talent, es ist noch nicht gross sichtbar gewesen. Aber ich habe gefunden, dort kann ich eigentlich noch am einfachsten gute Noten machen.
Mhm. Also pragmatisch eigentlich ein Kind, oder?
Ja, also, sagen wir pragmatisch aus, ein bisschen aus Faulheit. Und dann ist mein Wunsch gekommen, in die Stadt zu ziehen und als Kunstgewerbeschule gehen, in Zürich. Und da bin ich aber zu jung gewesen, da musste ich ein Zwischenjahr machen. Da hat man mich an die Juventus geschickt. Und an dieser Juventus habe ich dann einen Lehrer gehabt, der gefunden hat, ja, Kunstgewerbeschule, ach, Grafik, nein, das ist nichts für dich, du musst Goldschmied werden. Und danach habe ich so eine Schnupperlehre müssen machen als Goldschmied und so bin dann so dort in einem grösseren Betrieb gewesen und man hat mir so ein Stückchen Messing gegeben, zum Traumen feilen und segeln. Und der Chef ist dann an mich durchgelaufen und hat gesagt, gerade rücken da, junger Mann, gerade rücken und so. Und ich habe gewusst, der Goldschmied ist nichts für mich. Und habe dann aber am Friedenslieb den Lehrvertrag unterschrieben. Unterschrieben, aber zugesagt, ich käme. Und bin dann hinterdurch, ohne dass jemand gewusst hat, an die Aufnahmeprüfung von der Kunstgewerbeschule.
Also ein rebellischer Akt.
Ja. Und der Rektor dort, der dann das angefragt hat, hat zu mir die gleiche Frage gestellt wie du jetzt. Warum kommst du auf die Idee als Bauernsohn da welche Grafiker zu geben? Und ich habe dann gesagt, ja, ich male gerne, zeichne gerne. Und er hat gesagt, wo ist deine Arbeitsmappe? Und die Arbeitsmappe, die hat es gar nicht gegeben. Und dann hat er mir gesagt, weißt du, wo deine Zeichnungen und deine Sachen sehen? Und dann, wenn's gut ist, dann nachher bist du zugelassen an die Prüfung, aber dort sind nochmal 90 und aus diesen 90 nehmen wir 10. Und dann,
Also psychologisch nicht ganz geschickt, oder?
Dann nachher bin ich heimgegangen und dachte, Gott, ich habe ja gar nichts. So. Und dann habe ich also eine Woche lang Tag und Nacht gemalt, wie ein Gestörter. Meinen Vater abgemalt, den Rund abgemalt,
abgemalt. Auf dem Bauernhof?
Ja, einfach malen, zeichnen, einfach zu... wie ein Verrückter. Und bin nachher, zwei Wochen später meine Mappe gezeichnet, und hat gesagt, ja, ist gut, kannst du gehen, und so. Und dann nachher, hat die Prüfung, und dann nachher hat das, geklappt.
Und es ist eine sehr renommierte Schule, oder?
Ja. Eben, es ist dann, so irgendwie 800 Anmeldungen, 90 können die Prüfung, und irgendwie, so, das war recht sieb gewesen. Und dann, das Jahr Vorkurs gemacht und dort hat's dann wieder eine Prüfung gegeben, wo es darum gegangen ist, was. Und ich habe in der Grafik haben sie mich nicht genommen unter den 5 oder so, die sie ausgesucht haben, sondern haben gefunden, ich sei Fotograf gern. Ich sei die Fotoschule, der Kreis hat gefunden, geschwärmt, ich habe die beste Fotoarbeit gemacht. Und ich habe aber gefunden, nein, ich wollte Grafik. Ja. Und dann habe ich den anderen Weg eingeschlagen, habe eine Lehrstelle gesucht und habe dann das Glück gehabt beim Ottmar Bucher, der den Spick kreiert hat, und Van Gugholz, ein sehr guter Designer, Produktgestalter, bei denen können die Lehre zu machen. Mhm. Und das habe ich irrsinnig gefunden, weil ich dann schon können irgendwie im zweiten Jahr schon Buchumschläge gestalten für die deutsche Buchgemeinschaft und einfach wirklich tolle Sachen können machen.
Das ist ja eigentlich grossartig. Ist denn, wenn man gesagt hat, Bauernsohn, ist das immer ein bisschen abwertend gewesen, oder?
Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, also, da kommt ein und sagt, ja, ich will da und so.
Aber das soll ein bisschen noch toll bleiben, oder?
Da will man schon ein bisschen den Grund herausfinden, ja, warum, wie kommt der überhaupt dazu? Und so einfach zu sagen, ich bin ein fauler Sieg, und das würde mir eben liegen, das ist auch nicht so, das ist das Beste, oder?
Also, großartige Karriere hat angefangen. BSSM bist du dann. Das ist der Leo Butz.
Ja.
Ja. Eigentlich der Gründer vom ADC, oder?
Ja, einer von den Gründern, ja, genau.
Und nachher, was sind so die grossen Kampagnen dort gewesen?
Ja, dort habe ich auf Fiat gearbeitet, auf Kinderschokolade, auf Philip Morris, so verschiedene Sachen gemacht.
Fiat und Philip Morris sind natürlich auch unsterbliche Schweizer Kampagnen, wenn man so will, oder?
Ja.
Was? Auf der Liste?
Nein, ich nicht auf der Liste. Ich habe nicht alles auf der Liste.
Kann man sagen, du bist auch ein bisschen befangen, wie selber.
Ja, nein, aber dort, ich würde ja sagen, dort ist nicht der Löwenanteil, ist nicht das von mir. Also dort bin ich ein Art Director gewesen, mit dem Texter zusammen, und das ist ein Team. Aber ich würde jetzt gleich in der Rückblick nicht sagen, dass das zu den grössten Kampagnen gehört von der Schweiz. Nachher bin ich dann zu Young & Rubicam gekommen. Da hat auf einmal das Telefon gekommen von Marcel Bossert, kreativer Direktor damals bei Young & Rubicam Zürich. Und er hat gesagt, Martin, du musst sofort in ein Taxi, du musst zu mir kommen und so. Und danach hat er 3 Stunden geredet und danach hat er mir so weit gehabt, dass ich unterschrieben habe. Und so ist dann der Anfang von Young & Rubicam.
In Gunkhausen, oder?
Nein, das
war in der
Stadt Zürich. In der Stadt, Tüfelstrasse, nachher ein paar Jahre an der Mühlebachstrasse, und erst später ist dann die Fusion gekommen mit Gunkhausen. Und wo die Fusion gekommen ist, ist eigentlich dann für mich auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich gefunden habe, jetzt wäre es schön, etwas anderes zu machen, und zwar aufgrund von einem Angebot, das ich bekommen habe von Young & Rubicam in New York. Und dort hatte ich das Glück gehabt, dass ich vorher ein paar Kampagnen kreiert habe, die in Amerika gross abgeräumt haben. eine für Publicitas, die aufzeigt, wie der Zusammenhang zwischen den Werbeeinnahmen und Journalismus, dass die Werbung eigentlich die Journalisten finanziert. Das hat bei den Andy Awards in New York hat das Best of Show abgeräumt. Der Preis ist von der Iman übergeben worden, also der Frau von David Bowie. Also eine grosse Geschichte. Und aufgrund,
du bist auf der Bühne gestanden.
Leider ist einer von Amerika das abholen. Und das habe ich nachher das hat mich recht mögen. Dafür haben sie mich nachher gestellt.
Aber du bist ja der Preisverleiher dabei.
Nein, eben nicht.
Aber dein Name ist genannt worden.
Ja, ja, klar. Und ich habe auch noch so, das sind wie Oscars, die haben.
Die hast du auch noch, ja, klar.
Also,
ja.
Best of Show. Ja, also, es war ja. Best of Show gewesen. Das ist das Größte, was wir gewinnen können. Also, eine riesige Geschichte gewesen. Und aufgrund von diesen Sachen, bei Preis, die ich gewonnen habe, bin ich dann angefragt worden, ob ich Lust hätte, ja, Madison Avenue zu arbeiten, zu Jan und Rubik.
Ja, das ist das Größte. Ich meine, das ist ja die Straße, die in der Werbung war. Also das schon mal.
Ja, das ist da bereits ein bisschen nicht mehr so wahnsinnig gross gewesen, weil etliche Agenturen sind schon nicht mehr da gewesen, aber Jan und Rubik war noch eine von den ganz Grossen gewesen. Und BBDO und gegenüber ist, ich habe ein Zimmer gehabt im 9. Stock an der Madison Avenue. Und wenn ich gerade übergeschaut habe, habe ich Plakat gesehen von Absolut Vodka von TBWA auf der anderen Strassenseite. Mhm. Also, die sind auch die gewesen.
Mhm. Wie war so die Amerika-Erfahrung? Ich meine, das unterscheidet dich ja von der meisten Schweizer Werbung. Du bist mal in Amerika gewesen, oder?
Ja, das ist für mich natürlich schon eine prägende Zeit gewesen. Und zwar, ich hatte ein wunderbares Team von Leuten zusammen. Und auch,
wo du geleitet hast, oder?
Wo ich geleitet habe, vor allem mit einem Text zusammen, mit einem Text zusammen habe ich das geleitet und das war eine tolle Geschichte gewesen. Und wir haben direkt mit der Helene Spivak, das ist die erste Frau gsi, die wirklich Karriere gemacht hat in so Grossagenturen. Mhm. Also, sie ist dann weltweite Kreativdirektorin geworden vom Young & Rubicam Netzwerk und von Saatchi. Und, da ist sie, Kreativdirektorin gsi, also Executive Kreativdirektorin von Young & Rubicam New York. Und sie war mal so auf dem Sofa gsi, in ihrem Büro und Beine übereinander und wir dürfen ihr präsentieren. Aber sie war wirklich toll gewesen. Sie hat gute Tipps gegeben. Sie hat mit uns, mit allen hat sie einen super Umgang gehabt. Mhm. Und dort habe ich das auch ein bisschen gelernt und geschätzt, dass man eigentlich, ein gutes Team, das fällt unten beim Stift an und hört zu oberst oben auf. Und wir müssen miteinander können kommunizieren und das macht auch die Stärke aus.
Mhm. Englisch, hast du kein Problem gehabt?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich 14 Jahre lang mit einer Engländerin als Freundin zusammen gewesen bin.
Aha. Und dein Vater, was hat der gesagt? Wo du plötzlich in Amerika bist?
Mein Vater ist da schon leider gestorben.
Ah ja, er hat ihn mitbekommen, ja.
Und meine Mutter hat, wie das halt so ist bei Mütter, natürlich telefoniert man da jemanden. Ich bin immer ein bisschen fort gewesen, immer ein bisschen weggegangen. Ich bin viel gereisen, Reisen unternommen. Monatelang, jahrelang zum Teil. Und darum ist sie auch ein bisschen gewöhnt daran, dass ich nicht immer rum bin und dass, solange ich mich nicht melde, sie auch keine Angst muss haben.
Mhm. Also, das ist ein gutes Erfolgsschritt. Schön interessant, du hast mir jetzt weiss, du hast heute noch Verbindung zu New York, oder?
Ja. Sehr, ja. Also, und zwar mit den Leuten, die ich dort
zusammengearbeitet habe.
Also, das sind Leute, also, man muss sich das vorstellen, wir können, Ende 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre mit diesen Leuten zusammengearbeitet. Das ist der eine, ist so der erste, der wirklich am Computer Bescheid gewusst hat. Das ist so ein Crack gewesen. Das ist der erste, der im Limelight zum Beispiel Musikvideo animiert und kreiert hat. Und mit diesen Leuten habe ich heute immer noch, das sind immer noch eigentlich meine besten Freunde.
Ich glaube, den Donald Trump hast du auch mal gesehen, oder?
Ja, das ist eben eine Zeit gewesen, wo für heute wäre das nicht mehr möglich. Heute würde das unter Bestechung laufen. Aber so ein Medienunternehmen in New York hat mich eingeladen gehabt, als US Open. Und an dem US Open bin ich da VIP-mäßig Zugang zu der VIP-Lounge gehabt. Und im Spielfeld ist zuvorderst ist der Donald Trump mit seiner Frau damals und irgendeinem Sohn, dem Baron oder wie er geheißen hat. Und sie haben alle immer, der Donald Trump, der reichste Mann und so ist der und so. Und irgendwo bei der VIP-Lounge ist er auf einmal neben mir gestanden und dann sind wir ins Gespräch gekommen und also ein bisschen floskelmässig und dann aber habe ich auf einmal gefunden, die Chance aber jetzt nicht gehabt, habe eine $20-Note vorgenommen und zu einem gesagt, will you sign me the bill? Ja.
Und die hast du auch.
Die habe ich noch.
Ja.
Ich weiss schon, dass sie du gerne hätte.
Sie sind alle ein bisschen abvoll, oder?
Ich weiß es nicht.
Vielleicht auch nicht mehr, oder?
Ich weiß es nicht.
Also, wenn das so weitergeht,
bin ich... Der Wertzerfall.
Nein, ich muss den richtigen Punkt
erwischen.
Timing ist alles.
Er ist erreicht.
Ja, also, sehr lustige Geschichte. Du bist dann nochmal zurückgekommen in die Schweiz. Weißt du, der Grund, warum Amerika...
Der Grund war, ich habe mit meiner tollen Frau zusammen gewohnt in New York. Wir haben ein Kind zusammen bekommen. Und das war dann ein Jahr alt. Und in Amerika ist es so, dass man halt ganz früh sich muss anmelden, wenn man will, Kind zum Beispiel in einen Hort schicken oder in die Schule oder so, dann muss man sich da also wirklich eigentlich schon fast vor der Geburt Gedanken machen. Und wir haben dann nachher gefunden, jetzt haben wir es gesehen im Sinn von fürs Kind und für die Beziehung, zum Beispiel das Umfeld, ist es vielleicht besser, zurück in die Schweiz zu kommen. Und es hat aber auch damit zu tun, dass in der Schweiz, da wären Grossmutter von meiner Seite, Grosseltern von meiner Frau, da wären noch Leute rum, wo wir schon angefunden hätten, wenn unsere Kind das verpasst hätte, die kennenzulernen.
Also, dank dem Entscheid, dass es wirklich noch eine ganz grosse Werbeagentur gegeben. Wir können jetzt ein bisschen schnell noch durch.
Ja, ich mal das zurück. Ist gut.
Und Madison Square auf Gokhausen noch gewesen, oder?
Ja.
Und dann 2002, der grosse Knall, wo er, glaube ich, alle gekündigt hat, oder die wichtigsten gekündigt, und haben eine eigene Agentur gegründet.
Ja, also der Wunsch ist natürlich schon entstanden über die Jahre. Also Peter Felser, das ist eigentlich die wichtigste Person.
Wie ist sie als Zwilling sind unterwegs?
Ja, und das ist wirklich toll gewesen, das zusammenschaffen. Und irgendwo haben wir dann gefunden, das wäre vielleicht auch ganz gut, wenn wir das zusammen mal würden probieren. Und wir haben auch irgendwo so das Gefühl gehabt, ja, es wäre auch schön, so mal ohne das ganze internationale Netzwerk etwas zu machen und auf sich allein angewiesen zu sein. Und haben dann das fest im Sinn gehabt, so zu gründen und haben es auch gegründet. Und dann ist aber der Michael Conrad auftritt und hat irgendwie das geahnt und hat dann gefragt, ob sie auch noch ein Kind bei uns einsteigen und mitmachen. Und dann haben wir gefunden, ja, in dieser Rolle als Partner im Sinn von Zugang zu der Welt haben, durch das Netzwerk, das schon, aber nicht als Partner, der diktiert, was wir machen.
Also Spielmann, Felser, Leo Burnett, wo nie Mehrheit hatten,
ja,
oder?
Ja.
Das ist aber einzigartig.
Ja, immer.
Oder?
Ja, wir haben immer die Mehrheit behalten. Und wir haben aber einen Teil von unseren, also einen grossen Teil von unseren Aktien haben wir auch unseren Mitarbeitern gegeben.
Und dann, wo wir gegangen sind, ich mag mich erinnern, hatte ich gerade angefangen bin persönlich, das ist die Geschichte, die alle beschäftigt hat in der Branche, es hat einen riesen Mais gegeben, dass ihr jetzt dort raus sind. Wie hast du das selber erlebt? auf der einen Seite natürlich die Euphorie über eine neue Agentur und dann hinten dran natürlich ja, das juristische Theater.
Also, ja, mir, das juristische Theater habe ich selber nicht so ganz verstanden, weil es sich also immer als einen legitimen Wunsch gefunden, dass man eines Tages selber anfängt. Und lustigerweise ist jede Agentur, jede Neugründung ist so entstanden. Und es ist immer aus anderen Agenturen sind die Leute, haben sich zusammengetan, ein paar zusammengetan und haben eine neue gegründet. Ich habe das jetzt nicht so revolutionär gefunden. Was vielleicht der Ausschlag gegeben hat der Knall, ist, dass wir das wirklich vorher nicht haben können erzählen. Weil man kann das nicht schleichend machen. Man muss das.
Ist ja auch ein normal, oder?
Ja, das ist normal. Und vielleicht aber auch, weil es wir eigentlich da auch auf dem Höhepunkt gewesen sind. Wir sind da Agentur des Jahres gewählt worden vom ganzen weltweiten Netzwerk und so weiter. Und dass man dann auf dem Höhepunkt aufhört, wo man sonst immer sagt, man sollte eigentlich dann aufhören, wenn es
das hat. Das ist Timing. Ist immer Timing.
Das ist immer Timing.
Also, wir sind dann gestartet 2002, Spielmann Felser, Leo Burnett, ganz in der Nähe vom heutigen persönlichen Verlag, der Entlerstraat.
Ja.
In einer alten.
Das ist ja auch in der Nähe von mir.
Ja, du in Wiedekamp. Wir sind ja Wiedekamp. Ist natürlich die Agentur gewesen während dem Jahrzehnt. Also, ja. Kreativ auch wieder neue Maßstäbe gesetzt. Ja. Natürlich auch mit anderen Agenturen, aber in der Schweiz ein wichtiger Bestandteil. Grosse Kampagnen haben wir gemacht, Mammut zum Beispiel, ja. Schweiz Tourismus dort von der WM in Deutschland, aber ich kann mich noch erinnern. Ja. Dann die Wendesets,
ja.
Das sind natürlich die grossen Highlights gewesen. Wenn du so zurückschaust auf dein Unternehmertum, wie würdest du das kurz umschreiben?
Intensiv, hart. Es war sehr anspruchsvoll gewesen. Und ich selbst persönlich hätte das nicht geschafft, ohne dass ich eine tolle Frau hinter mir hatte und eine tolle Familie, die das unterstützt hat. Es war auch ein Risiko gewesen.
Ja, wir haben ja sehr viele Angestellte gehabt, oder?
Wir haben angefangen mit 15 Leuten und kein einziger Kunde wirklich. Der erste war Swiss Dairy Food, der nach drei Monaten Konkurs gemacht hat und wir haben bis da noch keine Rechnung gestellt. Also es war anspruchsvoll gewesen. Und darum sage ich, es ist wahnsinnig wichtig gewesen, habe ich da auch eine Unterstützung gehabt von meiner Frau, die selber eben auch aus der Werbung kommt, beim Epic gearbeitet hat, auch selber eine tolle Kampagne geschafft hat und von dem her auch
ein Verständnis
hat, das, was ich mache. Aber natürlich auch, das Verständnis dafür gehabt hätte, wenn es nicht funktioniert hätte.
Mhm.
Also, das haben wir uns schon überlegt. Es könnte auch zusammenkrachen. Wir hätten die Schulden und Gürtel enger schnallen und,
Also, die Option haben wir immer in Betracht.
Immer, also ich schon, die muss man in Betracht haben, weil es gibt keine Garantie, dass etwas wirklich funktioniert und aufgeht.
Mhm. Also, es ist gelungen. Peter Felser und du, ihr seid wirklich ein Team gewesen.
Ja.
Lamp hat es nie gegeben.
Nein, wirklich nicht. Und es ist, was toll gewesen ist, der eine hat können zum Kunden und hat, der andere hat gewusst, er erzählt genau das, was ich auch will.
Mhm.
Und, umgekehrt genau gleich.
Mhm.
Oder wir sind an einem Briefing und im Auto haben wir eigentlich schon Kampagne gehabt.
Mhm.
Und, dann ist es nur noch darum gegangen, wie erzähle ich dir so, intern.
Also, ein grosses Team mit dem Peter Brönnimann unter anderem ist dabei.
Peter Brönnimann, jetzt hat unzählig viele tolle Leute gegeben in dieser Agentur und wirklich vom Lehrling bis zum CD hat das zusammen gespielt und es war eine tolle Zeit gewesen. Und nachdem, dass wir ausgestiegen sind, haben gewisse Leute sich dann auch wieder gelöst von dieser Agentur und haben wieder selber etwas gemacht. Mhm. Oder sind selber irgendwo dabei gross rausgekommen. Ich denke da nur zum Beispiel Pablo Schenke,
wo
Gesink ist und wo grossartige Sachen macht. Oder ein Johannes Ratscho oder all die Leute, die dort geschafft haben.
Mhm.
Oder viele von denen sind irgendwie, ich glaube, auf eine Art wahrscheinlich ein bisschen angefixt worden bei Spielmann Felser.
Mhm. Wenn du zurückschaust, hast du nicht eine gewisse Wehmut. Es ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass man eine Agentur dann plötzlich von einem Tag auf den anderen auflöst.
Ja, ich habe das, eben das mit dem auf dem Höhepunkt aufhören, das finde ich etwas ganz Wichtiges. Also im Gegensatz zu einem so ein bisschen schleichenden, nicht tot, aber so abgegeben von der Qualität. Ich muss sagen, nach diesen 10 Jahren und dann nachher noch die 3 Jahre für Leo Burnett in Europa.
Eben, Kreativchef, Europäische, bist du auch noch gesehen.
Dann habe ich dann wirklich das Gefühl gehabt, irgendwann ist es mal gut. Mhm. Und irgendwann will ich dann Sachen machen, wo mir sonst auch Spass machen, aber ich zu wenig Zeit habe dafür.
Mhm. Also grosse Meriten, ADC Europa bist Chef gsi, Vizechef.
Heute bin ich Präsident gsi.
Serviceplan bist du eine kurze Zeit noch gsi.
Alles mögliche.
Also, einer der ganz, ganz grossen Werber. Wenn du jetzt einmal zurückschaust, hast du mir am Anfang gesagt, das Schönste ist eigentlich in deiner Karriere, dass du immer interessante Leute getroffen hast.
Ja, das ist
machen wir vielleicht noch Best-of, oder?
Ja, Best-of. Also ich würde sagen, das hat angefangen ganz früh bei Young & Rubik in Zürich. Da ist ein André Benker. Mit dem André habe ich Mazda gemacht und eben auch die Kampagne da von Publicitas, die dann gewonnen hat in Amerika. Nachher bei Gockhausen ist ein Peter Schulz dazugekommen, der, wo es ist gutes Walserwasser, ist von ihm. Das ist für mich einer von den grossartigsten Texte, die es überhaupt gegeben hat. Und so hat es
Theo Butz natürlich am Anfang.
Theo Butz am Anfang. Und so ist dann das weitergegangen zu Amerika, die Leute, sogar die ich dort kennengelernt habe.
Und der Pater, der auf Disentis ist.
Und genau, das
ist sehr wichtig für dich. Ja.
Erwähnt hat. Das ist der, der mich dann geholt hat. Das ist der Bruder Magnus. Er hat er nachher im Kloster geheissen. Aber es sind so alles so Leute gewesen, die interessant waren, wo nicht alle haben das Gleiche können, nicht alle haben das Gleiche vermittelt, aber sind alles ganz wichtige Personen gewesen, die bereichend gewesen sind auf meinem Weg. Und so dasselbe dann auch in New York mit den Leuten, die ich vorher erzählt habe, das war genau gleich gewesen. Nachher wieder bei Young & Rubik sind neue dazu. Zum Teil aber auch die Mischung von Älteren wie ein Wolfgang Krug, der auch ein grossartiger Texter war, und dann aber ein Lehrling. Und wenn man die zusammen da hat, als Team, dann sind auf einmal grossartige Sachen entstanden, wo sonst nicht entstanden werden, mit zwei gleichaltrigen, von gleicher Herkunft und, ja.
Irgendwie so KI auch nicht einbringt, ja.
Ja, und ich habe immer das als Vorteil angeschaut, also die Diversität von Leuten, unter ein Dach können zu haben. Und darum habe ich das auch bei Spielmann Filser. Wir haben, zum Beispiel, die Frauenquote war über 50%. Hat, glaube ich, damit zu tun gehabt mit der Helene Spivak in New York. Damals die Kreativdirektorin, wo ich einfach das selbstverständlich gefunden habe. In New York ist das selbstverständlich gewesen. Es hat einfach so viele Frauen gehabt. Und das probiert dann einzubringen auf Leute aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Herkünften zusammenzubringen. Das ist mir auch ein Anliegen gewesen. Und das habe ich natürlich ein bisschen gehabt als durch den ADC Europe, wo man mit allen Ländern, mit allen Repräsentanten zu tun gehabt. Jedes Land ist besuchen, dort mal an einem ADC-Fest dabei gewesen oder in einer Jury mitgemacht hat. Und darum habe ich dann auch so Leute aus verschiedenen Ländern auch geholt und angestellt.
Also, besten Dank, Martin Spielmann, dem Mann, der jetzt während der Jubiläumswoche auch ein bisschen schaut, was die grösste Schweizer Werbung war im letzten Jahrhundert.
Beliebt ist.
Da muss man aufpassen. Beim Publikum beliebt ist die Werbung. Auf 20minuten.ch kann man das anschauen. Das war unser Podcast. Besten Dank natürlich der Corinne Lüthi, die das aufgenommen hat. Wir hören uns wieder nächste Woche.
50 Jahre ADC ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt vom Mikro.